Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße Sie recht herzlich zum persönlich live aus dem Taburettli zu Basel. Meine Gäste sind Ilona de March. Sie ist direkt eingeflogen aus Utrecht, Holland, wo sie als Europachefin für einen globalen Reisekonzern arbeitet. Ilona de March ist 47, ist mit 4'500 Angestellten unter sich definitiv eine Topmanagerin. Markus Schneider ist das Jahr 50, hat sich einen Ruf geschaffen als Top-Journalist, als preisgekrönter Wirtschaftsjournalist. Sind es seine reichen Zahlen gewesen. Er hat seinerzeit zum Beispiel das Weissbuch 2004 geschrieben gehabt. Zwei Hirnschläge haben seine Welt vor 3 Jahren aber völlig auf den Kopf gestellt. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute zusammen mit der Ilona de March bei uns im Persönlich ist. Herzlich willkommen. Ilona de March, in welchen Ländern waren Sie letzte Woche alles?
Jetzt wird natürlich das Publikum lachen, überhaupt nie. Ich bin nämlich umgezogen innerhalb von Amsterdam. Von dem her bin ich daheim. Aber wenn Sie mich jetzt fragen würden, wo bin ich ab heute Nachmittag für die nächste Woche, dann kann ich sagen, ich muss nach Mailand heute Nachmittag. Wir haben morgen ein Meeting, dann geht es weiter nach Atlanta und dann geht es weiter nach New York. Und in einer guten Woche bin ich dann wieder daheim.
Haben Sie nie Jetlag?
Selten. Ich versuche es so zu machen, dass sie nicht so sehr in Jetlag-Probleme kommen. Das heisst, vor allem wenn ich von Europa nach Amerika fliege, dann bleibe ich wach, wenn ich in Amerika ankomme, bis es Zeit dort zum Schlafen ist. Weil mit dem Zeitunterschied, sagen wir, wenn man da an der Ostküste ist mit 6 Stunden, dann schaut man natürlich, dass man halt eben nicht um 7 Uhr abends oder um 5 Uhr schlafen geht, auch wenn man müde ist, sondern man geht einfach den Ausgang in New York City und dann geht man schlafen, wenn es Mitternacht ist. Ja, und dann kommt man automatisch wieder drin rein.
Markus Schneider, ich habe vorhin gesagt, Sie haben 2 Hirnschläge und Ihr Alltag ist ganz anders geworden. Sie schreiben mittlerweile wieder, haben sogar ein Buch herausgegeben, das heisst «Grimassenherz», wo Sie Ihre Geschichte drin erzählen. Wie läuft Ihr Tag jetzt?
Ja, ich glaube, zuerst muss ich sagen, ich mache viel weniger als früher. Also meine Ärzte sagen auch, ich soll eigentlich nur noch das machen, was ich mir zutraue an einem Tag. Und wenn meine Neurologin würde zuhören daheim, dann hat sie wahrscheinlich einen Schreck, weil sie das Gefühl hat, ich mich wieder mal zu viel.
Also dass Sie überhaupt schon da sind,
ja, dass Sie jetzt eben so einen Auftritt machen. Ja.
Und Sie machen es aber gleich?
Ich mache es gleich, ja, weil ich habe das Gefühl, alles, was ich mache, also alles, was eigentlich einfach wieder auch Hirntraining ist. Oder? Wenn ich jetzt hier mit der Frau de March rede, die ich noch nie geredet habe, ist das auch eine Form von Hirntraining. Ich muss mich auf sie einlassen. Und dann ist das eigentlich eine Rückkehr ins Leben. Oder? Also, so gesehen muss ich solche Gelegenheiten nutzen.
Sie schreiben in Ihrem Buch sogar über das Reisen, möglicherweise als Ziel der Kilimanjaro. Ist das effektiv etwas, was Sie irgendwann anstreben, wieder so viel zu werden, dass Sie auf den Berg gehen können?
Ja, Kilimanjaro wird jetzt nicht schaffen. Und also früher habe ich eben Jebel Dubkal geschafft, das war der einzige 4000er, aber auf den kann man eigentlich wandern, oder, in Marokko, ein wunderbarer Blick auf die Sahara. Ich bin auf einigen Vulkanen, jetzt nicht auf Sumatra, wo es jetzt einen Ausbruch geht, aber in Java, auf dem Semeru. Ich habe es probiert auf Lombok, auf der Rinchani habe ich es probiert, richtig. Und bin also nicht, dort sind wir nicht ganz hochgekommen. Aber bis zum Kratersee haben wir es geschafft und es ist eine wunderbare Landschaft dort.
Was ist denn, also ich weiss, Sie machen viel Sport, Sie trainieren den Körper, der das Hirn mittrainiert. Was ist denn Ihr nächstes sportliches Ziel?
Ja, im Buch habe ich geschrieben, dass es der Halwilersee läuft, das Jahr wäre. das Ziel habe ich jetzt gestrichen. Weil ich habe wieder ein, zwei epileptische Anfälle gehabt. Und dann habe ich das Gefühl, von der Gesamtbelastung ist es wahrscheinlich zu viel. Also ein Erfolgslauf, einfach auch, also jetzt nicht unbedingt von der Strecke, da könnte ich vielleicht noch trainieren, das würde ich möglicherweise, wenn ich genug langsam anfange, auch schaffen. Aber von den vielen Leuten, die dann dort sind. Und das ganze Betrieb. Und ich habe ein bisschen visuelle Probleme, dass es zu viel wäre.
Über das reden wir jetzt gerade. Ilona de Marc, Reisen. Sie reisen einen Haufen. Gibt es irgendein Land, wo Sie noch nicht gewesen sind?
Ah ja, es gibt viele Länder. Die Welt ist gross. Also ich muss mehrheitlich in Europa, Mittleren Osten, Afrika herumreisen, ab und zu eben nach Amerika. Gut, dort habe ich auch eine Zeit lang gelebt, kenne ich das Land gut, aber ich bin nicht so oft, ich bin noch nie in Australien gewesen, ich bin noch nie in Brasilien gewesen, liegt jetzt nicht in meiner Verantwortung, ich bin ja auch privat nicht hergekommen bisher, weil es so weit weg ist. Und ja, es gibt noch genug weisse Flecken auf meiner Landkarte, die ich gerne sehe.
Ist es der jetzt einfach Zufall, dass sie jetzt halt für eine Reisegigant arbeitet und darum reisen, oder hat sie sie auch sonst einfach rausgezogen?
Ja, beides. Also ich habe seinerzeit, als ich noch in die Schule gegangen bin, hier in Basel, habe ich gesagt, ich will reisen können. Wir hatten einfach kein Geld gehabt, dass wir hier da weit neu herfliegen können. Und dann habe ich gesagt, okay, wo geht man her, wenn man will reisen? Man geht zu guten alten Swissair. Da kann man vergünstigt reisen, wenn man mal ein Jahr dort ist. Man zahlt nur 10% vom offiziellen Tarif. Und genau das habe ich dann gemacht und habe dann müssen das Jahr warten. Und dann ist das Reisen losgegangen. Und ich habe auch immer gesagt, ich möchte im Ausland arbeiten. Ich will verschiedene Sprachen lernen und reden. Ich will schauen, wie andere Kulturen, Nationen sind. Ich bin gern ein Schweizer im Ausland.
Wieso?
Weil man sehr neutral aufgenommen wird. Es ist immer so, der Suisse, die Schweizer.
Das ist jetzt auch immer
das
so.
Das ist heute noch so. Heute kommt man ein bisschen mehr Fragen über nach dem Swissair-Grounding. Hat man sie bekommen? Nach den Banken letztes Jahr hat man sie ein bisschen bekommen. Aber grundsätzlich im Ausland wird die Schweiz wirklich immer noch mit dem Klischee behaftet. Paradies, alles super.
Also nicht irgendwie die mit dem Bankgeheimnis, wo das Geld von allen scheffelt etc.?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Kommt überhaupt nicht zur Sprache. Ganz selten.
Markus Schneider, 3 Jahre zurück, 2007, sind Sie nach einer Routinenoperation, nach einer Herzoperation in die Reha gekommen und dann hat sie 2 Hirnschläge gemacht. Was ist passiert?
Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Der Untertitel von meinem Buch ist eine Reise zurück ins Leben. Da sind wir eigentlich wieder bei der Reise von der Frau de Marc. Ich habe eigentlich, also der Titel kommt eigentlich von meiner Frau. Also sie hat ja das meiste, was ich da drin schreibe, habe ich sowieso erst durch meine Frau erfahren. Wenn ich 5 Wochen ins Koma geleitet worden bin. Und dann das Verwachen, also die Rückkehr aus dem Koma, das ist, und für sich Reisen ist eher eigentlich das englische Wort Trip. Also normale Leute müssen, um das erleben, was ich erlebt habe, müssen das LSD nehmen. Und ich habe es gratis bekommen.
Erzählen Sie, was haben Sie erlebt?
Ja, es ist eine Vermischung von, also man kommt natürlich nicht raus, es ist einfach, eigentlich, um es zu verkürzen, es ist einfach eine sehr lange Narkose. Und alle Leute, die schon aus einer Narkose verwacht sind, wissen, man ist verwirrt. Und dort ist die Verwirrung natürlich umso grösser gewesen, weil einerseits ist die Atmosphäre, erst ist das Aufwachen ist sehr lang gegangen, oder? Das Koma ist 5 Wochen gewesen. Das Aufwachen hat sich wahrscheinlich über 10 Tage erstreckt. Das ist die Spitzenmedizin, oder? Das ist nach Hirnoperation passiert und die haben da ihre, wie Mechaniker an der Schraube, oder? Dann sie dann immer wieder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, dann sie das Aufwachen probieren zu kontrollieren. Wie vor bei mir war, dass es epileptische Anfälle gibt, dann sie das immer müssen überwachen, dass es das nicht vorkommt. Und dass es so lang gegangen ist und dass dann Leute zu mir gekommen sind, die ich kennt habe zum Glück, also meine Frau, die ich kennt, meine Kinder, die ich kennt, das ist für die schon sensationell gewesen, dass ich die kennt habe. Die haben alles überwacht, was ich bewege, oder? Weil die haben eigentlich Angst gehabt, dass ich halbseitig gelähmt bin. Und dann.
Das sind sie jetzt alles nicht.
Bin ich alles nicht,
oder? Was fehlt ihnen jetzt noch?
Ja, Ich glaube, wir müssen anfangen mit dem, was ich noch habe. Also, was ich habe, ist die Sprache. Die ist zum Glück geblieben. Das ist für mich als Journalist wichtig. Sowohl mündlich wie schriftlich. Ich brauche vielleicht ein bisschen länger beim Schriftlichen. Beim Mündlichen bin ich im Spontanen. Wenn es schnell wird, bin ich vielleicht nicht ganz so schlagfertig. Aber ich habe einen Spruch weiterhin. Ich kann jetzt wieder laufen, zu Fuß.
Das war am Anfang alles weg.
Das ist alles weg. Ich habe noch gewisse Gleichgewichtsprobleme. Also wenn man jetzt sieht, wenn ich auf die Bühne komme, habe ich wahrscheinlich ein bisschen unsicheren Gang. Und ich habe, darum bin ich auch mit den Trekkingschuhen hier erschienen, wenn ich zu elegant gekleidet wie Fred de March. Und das ist einfach auch, dass ich trittsicher bin in der Stadt. Früher, ganz am Anfang, bin ich mit Wanderstöcken durch die Stadt gelaufen. Und jetzt kann ich immerhin wieder freihändig durch die Stadt laufen. Also.
Jetzt müssen Sie aber gleich noch mal schnell erzählen. Sie haben gesagt, es sei wie ein LSD-Trip, das Verwachen aus dem Koma. Was haben Sie denn Absonderliches erlebt bei diesem Verwachen?
Ja, wilde Träume. Wahrscheinlich, was ja viele Träume ist, von wilden Tieren. Ich habe von Nashörnern, von wilden Tieren geträumt. Ich habe das durcheinander gebracht. Dann ist meine Frau gekommen. Ich habe dann auch, die ist dann gerade von Sumatra zurückgekommen. Und hat sie mir wahrscheinlich erzählt von Sumatra. Dann habe ich auch wieder ein bisschen über Sumatra. Ich habe von Tiger erzählt. Ich habe dann behauptet, das sei jetzt ein Sumatra-Tiger. Also, respektive nein, ich bin in einem Flugzeug und neben mir im Sitz war ein Tiger. Und diesen Tiger haben sie ausgeschafft. Also so habe ich das geträumt. Und dann haben sie ausgeschafft, zurück nach Sumatra. Und ich habe dann die Deppen, oder? Weil der Sumatra-Tiger ist ausgestorben. Oder? Ich habe nur Schweizer Zöllner auf die Idee, also einen Tiger wieder zurück nach Sumatra zu schicken. Und eben, das ist natürlich die Vermischung, was geht. Weil ich auch nicht mehr gewusst, einerseits Traum, Realität, eben so Stichwörter von den Leuten um mich herum, und natürlich alles durcheinander gebracht.
Jetzt sagt man ja immer, man wüsste nicht so genau, ob Leute, die in einem Koma sind, mitbekommen, was aussen noch läuft. Haben Sie Erinnerungen?
Ich glaube nicht. Ich habe nichts mitbekommen. Nein, gar nicht. Was ich gemacht habe, ist wieder einmal mit dem Personal. Ich bin dort in einer sogenannten Weiterbildungskurs. Habe ich dem Personal, mit dort der Leiter von der Pflegeabteilung, hat mich da eingeladen, dass ich vor all diesen Pflegern mal ein bisschen Auskunft geben bei mir. Und das war natürlich schon eindrücklich gewesen, weil die haben mich erstens alle kennt. Das war ein kleiner Saal gewesen, mit etwa 10 Leuten, alle blau angezogen. Also das ist nicht so jetzt ein buntes Publikum, das vor mir sitzt, sondern es war eine blaue Wand gewesen, wo dann ein paar Fragen gestellt haben. Oder? Und auch solche Sachen. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts mitbekommen. Meine Frau hat auch das Gefühl gehabt, ich müsste mich erinnern an die Geräusche. Oder wie die Geräuschkulisse ist in einer so einer Intensivstation. Das ist jetzt wahrscheinlich die höchste Form von der Spitzenmedizin gewesen, in der neurochirurgischen intensiven Überwachungsstation oder Stroke Unit nennt man das. Und sie hat das Gefühl gehabt, die Geräuschkulisse müsste mich erinnern. Und sie ist dann mal mit mir in die Station gegangen, einfach zum herauszufinden, ob ich mich erinnere oder nicht. Und ich habe mich nicht erinnert.
Ilona de March, Sie sind in Basel aufgewachsen als Tochter von Einwanderern. Ihr Vater war Gipser, Italiener, Mutter Österreicherin, hat im Gastgewerbe gearbeitet. Und wenn wir sie jetzt von Schicksalsschlägen haben, dürfen wir sagen, Sie haben als Kind schon mindestens 2 grosse Schicksalsschläge gehabt.
Ja, mein Bruder, als ich 4 war, mein Bruder war 5 gewesen, ist im Rhein vertrunken. Wir haben in der Nähe vom Rheinufer gewohnt. Und statt dass er im Kindergarten ist, ist er leider mit seinem Freund zum Rhein spielen. Und meine Mami war krank an dem Tag. Er hatte eine Lungenentzündung gehabt und ist im Bett gelegen. Normalerweise hat man nur über die Straße drüber, um zum Kindergarten hineinzugehen. Aber sie hat immer runtergeschaut, natürlich, von der Terrasse aus, ob auch alles normal geht. Hätte sie an dem Tag nicht können machen. Und ja, dann ist mein Bruder ist reingefallen ins Wasser, und hat aber noch nicht können schwimmen und ist dann verdrunken. Wir hatten dann 6 Wochen später ist er an Land gespült worden, auf der französischen Seite. Und gut, was, das ist natürlich für mich ein Schicksalsschlag, weil ich habe Brüder verloren. Ich glaube, für meine Mutter war es etwas ganz anderes gewesen. Und für meinen Vater, ja, das war der Sohn gewesen. Und ich war dort noch klein gewesen, 4 Jahre. Ich habe nur gemerkt, mein Bruder ist einfach nicht mehr da. So richtig hat man das natürlich nicht verstanden. Aber 3 Jahre später ist dann meine Schwester gekommen auf die Welt. Und dann hatte ich wieder jemanden zum Spielen gehabt. Dann ist leider, als ich 12 war, mein Vater an Lungenkrebs gestorben. Und ja, dann haben wir müssen halt, wie meine Mami immer gesagt hat, den 3-Weiber-Verein melden müssen halt irgendwie durch. Und das war dann alles Takte gewesen, vom Morgen um 6 Uhr. Wer steht zuerst auf? Wer geht zuerst ins Badezimmer? Ich bin dann fertig gewesen, bin dann raus in die Küche, habe Kaffee gemacht, die Mami ist ins Badezimmer, mittlerweile habe ich meine Schwester geweckt. Und alle die Sachen, die man so ruckzuck, zack, zack macht, damit alles klappt, damit man dann rechtzeitig zur Schule kommt. Habe meine Schwester dann ins Tagesheim gebracht immer. Und dann, ja, ist das einfach so weitergegangen. Aber das sind, ich will es da nicht gross lamentieren, das sind einfach Schicksalsschläge, die passieren. Und dann, ja, wie mit dem Herrn Schneider, dann lebt man damit und dann macht man einfach das Beste daraus, so gut wie es geht.
Aber man wird eigentlich, so wie Sie erzählen, schlagartig erwachsen, ein Stück weit.
Ja, schon. Gut, jetzt hat meine Mami uns immer sehr zur Selbstständigkeit erzogen. Man soll machen und tun und selber schauen. Also von dem her, ja, es ist einfach mehr, der Papi ist so ein bisschen, wo man als Töchterchen um den Finger wickeln konnte. Und das Mami war dann noch strenger gewesen. Also hatte ich die eine Seite nicht mehr gehabt. Sondern wir haben dann einfach müssen schauen, zu dritt, dass das klappt. Weil meine Mutter hat den ganzen Tag gearbeitet, teilweise auch einen zweiten Job zu Abend gehabt, damit wir irgendetwas haben uns können leisten können. Von dem her, ja, hat das einfach... Es ist okay gewesen. Bin zur Selbstständigkeit erzogen worden.
Sie sagen, man überlebt es, man lehrt daraus, aber hadern mit dem Schicksal. Ich stelle mir vor, bei Ihnen, Markus Schneider, Sie, wo Zahlen und Wirtschaft und Schreiben und all die Sachen, das war ihr Kapital gewesen, von dem haben sie gelebt. Und dann verwachen sie und merken, es fängt alles wieder von vorne an. Gibt es Momente, wo sie gehadert haben?
Nein. Gehadert in dem Sinn habe ich nie. Sondern ich bin, sobald ich dann mal realisiert habe, was passiert ist und vor allem, was hätte können passieren, von dem Moment an ist mir eigentlich, bin ich sogar manchmal fast fröhlich gewesen. Also ist mir fast in Euphorie versetzt. Und dann nachher ist es dann mit dem neuen Lehren, das ist so schnell vorwärts gegangen. Also in meiner ersten Phase nach Hirnschlägen, einer Neuroreha, dann macht man so schnelle Fortschritte, das hat mich immer wieder aufgestellt, also Schritt für Schritt. Und auch jedes Gespräch mit Leuten, oder, hat mich immer wieder aufgestellt. Oder. Ich habe dann probiert, sehr schnell, und ich habe probiert, mit Wort wieder zu spielen, also mit Leuten. Ich habe probiert, eigentlich Leute zum Lachen zu bringen. Also wenn ich mit jemandem geredet habe, habe ich immer, wenn ich eine Pointe setzen konnte, ist das für mich der Beweis gewesen, dass ich nicht vollständig auf den Kopf gefallen bin. Und dann habe ich probiert, die Leute zu lachen. Und wenn sie zurückgelacht haben, dann ist es mir auch besser gegangen. Und dann ist es für mich das Zeichen gewesen, ich bin noch da.
Also Stichwort Humor, der kommt einem wahrscheinlich möglicherweise abhanden. Oder man wünscht es sich.
Ja, eben, mir hat es geholfen, also der Humor. Oder die Ärzte, die empfehlen einem vom ersten Moment an, jetzt brauchen sie viel Geduld. Mir hat niemand Humor gewünscht. Und ich habe das eigentlich, ich habe Humor gebraucht und ich habe mich gefreut, immer eben, wenn jemand gelachen hat und solange es mir gelungen ist, einen Witz zu platzieren. Es gibt ja auch in den neuropsychologischen Tests, die man macht. Also wird das auch immer getestet, ob Leute noch Witz verstehen. Nach Hirnschlägen. Das ist auch eine komplexe Aufgabe, einen Witz zu verstehen. Und ich habe einen Witz selber gemacht, darum haben sie das nie müssen testen. Aber was sie mir zum Beispiel vorgelegt haben, sind Karikaturen. Oder? Ich habe eben visuelle Probleme. Und Karikaturen ist ganz schwierig für mich gewesen. Also bis heute ist das zum Teil schwierig, muss ich Leute fragen, wo ist da der Witz? Wenn ich verstand Karikaturen nicht.
Wenn es visuell ist.
Aber sobald es visuell erzählt ist, habe ich mit dem Erkennen von Figuren, auch von Gesichtern, oder? Die haben wir natürlich am Anfang zum Beispiel Gesichter wie Bill Clinton oder Obama, wie hat's noch, ist noch nicht an der Macht gewesen dort, hat man mir vorgelegt, zum Schauen, kennt er den, oder? Und so Sachen. Und heute, eben, damals hatte ich Probleme gehabt. Und bis heute habe ich zum Teil Probleme. Also wenn ich einen Film schaue, im Kino, kann ich mir Gesichter nicht recht merken, komme nicht recht in Geschichte rein, dadurch verwechseln. Also zum Beispiel Kino schauen ist auch schwierig.
Aber Sie gehen trotzdem, Sie machen alles.
Ja, weil ich schaue, das ist eben alles eine Form von Hirntraining oder Hirnjogging. Ist auch Bücher lesen ist schwierig für mich, in Geschichten reinzukommen, sobald es lange Strecken sind.
Wie haben Sie wieder gelernt lesen? Wie muss man sich das ganz plastisch vorstellen?
Ja, also das klingt jetzt dramatischer, als es war, dass ich musste lernen lesen, weil die einzelnen Buchstaben habe ich eigentlich alle weiter kennt. Aber was das Problem war, ist eben das Visuelle. Ich habe nach links, ich sehe nicht recht nach links raus. Oder? Also das Gesichtsfeld ist nach links eingeschränkt. Und nicht nur das Gesichtsfeld ist nach links eingeschränkt, dass ich sehe, auch sogar wenn ich es sehen würde, dann sehe ich es nicht. Ich nehme es nicht wahr. Das ist ein Neglect. Also im Grunde genommen, ich will es nicht wahrnehmen.
Also wenn links etwas steht und Ihnen nicht jemand sagt, jetzt steht da etwas, sehen Sie es gar nicht?
Sehe ich es nicht. Also wenn jetzt das Glas, wenn links von mir ist, könnte ich jetzt drachen und dann geht es am Boden.
Gut, wir schieben es ein bisschen rechts.
So. Ich habe es nicht recht gesehen, ja.
Humor, gleich noch einmal. Mir hat das noch beeindruckt, wir haben miteinander Schweinisch geschwätzt im Vorfeld und dort ist eigentlich dabei herausgekommen, dass der Humor auch beinhaltet, dass Sie da oder dort zusammen mit Ihrer Familie über sich selber lachen. Mhm. Was haben Sie da für Beispiele?
Ja, also Kinder haben natürlich viel natürlicheren Umgang mit Krankheit. Oder? Also wenn ich das Beispiel habe, am Anfang, wenn ich ein Stück Brot bestrichen habe mit Konfitüre, dann ist die weiße Seite ist leer geblieben oder gelb wie Butter und ich habe nur rechts...
Gestrichen,
weil sie links die rote Konfitüre war nur rechts gewesen. Und dann haben die mir gesagt, wieso ich eigentlich da links nicht streiche, oder? Dann haben wir ausgelacht. Und dann haben sie gesagt, ah ja, stimmt, oder? Ich habe das erste Ding gesehen, was sie drauf gezeigt haben. Und dann, aber sie haben gelacht und ich habe eigentlich mitgelacht. Und dann ist es uns allen besser gegangen. Gerade kürzlich, zum Beispiel, haben sie sich lustig gemacht über mich, wenn ich Zocken anlege. Oder wie wenn ich... Oder ich probiere jetzt, das ist auch Therapie, oder ich probiere den Zocken im Stehen anzulegen. So,
ja, das allen, soll mal jemand machen.
So wie man alles alte Leute, so wie man es allen älteren Leuten sagt, oder? Dass es für Wirklichkeit bleibt. Und wenn ich das Gleichgewicht noch verloren. Und wenn ich jetzt muss stehen, dann muss ich zuerst alles einstellen, damit ich zuerst einmal aufstand und dann auf ein Bein stand und dann eben mich bücken und den Socken über den Fuß bringen. Und dann haben sie sich einmal lustig gemacht darüber, wenn ich Socken anlege, dann habe ich sie zurückgefragt, wie sie es denn machen. Dann hat der Grösser gesagt, ja, er möchte das natürlich im Sitzen, oder? dann haben wir es dann also ausprobiert und er hat dann also auch Probleme gehabt, das im Stehen zu machen. Und ist nicht... Und der ist nicht unsportlich, der spielt Handball bei U19 Elite, ist mehrfacher Schweizer Meister geworden. Also man kann nicht sagen, sie sind unsportlich.
Ja, oder man kann sagen, sie sind scheinbar sportlich.
Ja, das ist einfach alles Sachen, das ist Trainingssachen. Sobald man ins Alter kommt, wird die Frau, also ich bin jetzt 50, Frau Demarch ist ja noch jünger, aber sobald man in das Alter kommt, müssen wir anfangen, uns eigentlich auf Pensionierung und das Leben danach auszurichten. Und das braucht Training. Ich habe natürlich viel Training, Therapien oder wie man das auch immer nennt. Und ich habe jetzt wahrscheinlich dann den Vorsprung, dass wenn ich mal im Alter sein bin, dann habe ich früher angefangen. Also ich habe, oder all die Gedächtnistraining, also Gedächtnis ist am Anfang ein Kurzzeitgedächtnis, bis jetzt, da habe ich Probleme. Oder all die Gedächtnistraining und eben das Hirnjogging, Denksport, Aufgaben, das haben die alles gemacht mit mir, die Therapeutinnen. Und Physiotherapie mache ich bis heute. Ich gehe natürlich viel ins Fitnesscenter. Wahrscheinlich wollen Sie, Frau Demarch, auch ins Fitnesscenter, so wie Sie aussehen.
Gedanklich, ja. Ja. Ich Ich nehme es mir jeden Monat neu vor. Ich habe jetzt auch, als ich umgezogen bin, mich wieder offiziell angemeldet. Seit 6 Wochen bin ich, glaube ich, nicht mehr da. Aber ab und zu daheim mache ich etwas. So. Mein Freund lacht dann immer, weil er sagt, das ist alles Krimskrams, was ich mache. Nützt nichts.
Was machen Sie denn auch, einbeinige Socken anlegen?
Nein, nein. Wegen dem habe ich überhaupt keine an. Das würde mich aufregen. Nein, aber so Krafttraining und ja, was mal so Buchübungen und etwas für die berühmten Bauchbeine-Po, wie das immer heisst auf gut Hochdeutsch. Diese Sachen macht man dann
gut, man muss einfach in Bewegung bleiben. Genau. Dann funktioniert das auch ein Stück weit.
Bei mir ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich immer unterwegs bin. Das schaffe ich gar nicht. Regelmäßig in ein Fitnesscenter gehen. Also habe ich mir so angewöhnen, was kann ich leicht mitnehmen im Koffer? Ja, so ein Theraband, weil, also die Handeln nehme ich jetzt nicht mit im Koffer. Aber so ein Theraband, man kann auch viel mit dem eigenen Körpergewicht machen.
Dann sieht man sie im Flug in der Business Class mit dem Gummiband stretchen.
Nein, versteckt im Hotelzimmer natürlich. Nein, das mache ich nicht im Flüger.
Sie haben vorher gesagt, Sie sehen gerne Schweizerin im Ausland. Einerseits eben, weil die Schweiz nach wie vor einen Haufen Komplimente bekommt. Aber gibt es einmal wie einen anderen Blick auf die Schweiz?
Ja, absolut. Also ich bin ein stolzer Schweizer, eine stolze Schweizerin. Und ich bin immer dankbar und froh, wenn ich Komplimente im Ausland bekomme über die Schweiz. Und jetzt auch heute... Also wir sind gestern da gekommen, mein Freund ist Holländer und hat ihn hierher gebracht und dann muss ich natürlich, ist es der einzige Holländer in dem Raum, weil er ist schon gewöhnt, dass sie immer Sprüche machen, okay.
Über die Holländer?
Ja, natürlich.
Was sind die Holländer für dich?
Ja, die sind eigentlich ganz nett, sonst hätte ich ja nicht einen Freund.
Also er sitzt dort und verschränkt die Arme.
Ja, aber er versteht kein Schweizerdeutsch. Aber es ist natürlich... Alles läuft in der Schweiz. Wir nehmen jetzt einmal den Zug, der läuft.
Gut, das müssen Sie sagen, Sie sitzen im Verwaltungsrat von der SBB.
Ja, aber ich wäre dort nicht reingegangen, wenn ich das Gefühl hätte, es wäre kein schlechtes Produkt. Ja, jetzt kenne ich seit 15 Jahren das Ausland und verschiedene Länder und denen ihre Bahngesellschaften. Und ich weiss, wie die Schweizer ihre SBB ein bisschen lieben und hassen. Jeder hat immer eine Meinung dazu. Das ist auch gut so. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir die Qualität grundsätzlich anschaue im Ausland, kann ich sagen, wir können wirklich stolz sein auf so eine tolle Bahn, wie wir sie da haben und wie sauber sie ist, wie pünktlich sie mehrheitlich ist. Und sie fährt. Ich habe viele Länder, wo sie dann einfach nicht kommt. Ja. Nicht einmal zu spät kommt. Sie kommt überhaupt nicht.
Trotzdem eben so ein Bild von wegen aus der Distanz auf die Schweiz schauen, ganz grundsätzlich, wenn man so fliegt, oder? Und dann schaut man auf die Erde, aber mir kommt es immer so ein bisschen vor mit all diesen Siedlungen und allem, es ist ein bisschen wie ein alter Ausschlag hat. Hilft es auch, die Distanz zu gewinnen zu den täglichen Sorgen und Problemen, die wir sind?
Ja, so sehe ich das jetzt eigentlich nicht. Mir gefällt... die Schweiz als solches, da muss ich nicht als Ausschlag sehen oder als sonst die Welt.
Gut, wir können es auch positiver formulieren.
Ich sehe es aus der Distanz betrachtet, sieht man eigentlich mehrheitlich mal die positiven Sachen. Wenn man im Zeug selber drin ist, dann beklagt man sich über links, rechts, oben, unten, was auch immer.
Oder? Und die Schweiz ist doch eine offene Gesellschaft. Also wie jetzt das Beispiel von Frau de Marc zeigt, dass auch Kinder von Einwanderern, von anderen Schichten, dass sie können aufsteigen können, dass sie auch nicht muss unbedingt, offenbar, wenn ich glaube, auch nicht jetzt müssen Gymnasium oder nicht in die Universität gegangen ist, also aus eigener Kraft von einer Lehre als Kauffrau oder Kaufmännische, hat sie es geschafft, doch in die Top-Etage von der Wirtschaft zu kommen. Und das ist natürlich erfreulich. Oder? Wenn jetzt hier in Basel oder Frauen, die in der Wirtschaft erfolgreich sind, oder, die haben den Namen Sacher, Höri, oder neuerdings Blocher. Also das sind jetzt eigentlich eher Leute, was nicht aus eigener Kraft nach ganz aufgebracht haben.
Aber ist es möglich, Sie haben ja auch seinerzeit das Buch geschrieben gehabt, vom Tellerwäscher zum Millionär, Entschuldigung, vom Tellerwäscher zum Millionär, ist so das Thema gewesen. Schafft es jeder in diesem Land, der will?
Ja, ob der Wille allein reicht, weiss ich nicht. Oder? Ich glaube, es ist einerseits Wille, Fliss, oder? Aber das Durenbissen, ob das allein langt. Ich glaube, es braucht Jetzt ist da gerade das Mikrofon. Problem. Was es sicher braucht, ist Leidenschaft, Freude. Oder ich glaube, man muss das machen, was einem Freude macht, und dann hat man, wenn man Glück hat, ist man dann auch erfolgreich. Und der Satz gilt auch umgekehrt. Also wenn man will erfolgreich sein, dann muss man das machen, wo man Freude hat, weil sonst schafft man es nicht, erfolgreich zu
werden. Ja, sehe ich genau gleich. Also ich bin sicherlich, ich kann wählen, ich habe eine Leidenschaft, ich habe als 10-Jährige gesagt, ich möchte gerne Chefin werden, auch wenn ich nicht ganz genau gewusst habe, was das jetzt bedeutet oder wo. Und meine Mami hat mir immer gesagt, egal wo wir herkommen, du kannst alles machen. Du musst nur vielleicht ein bisschen länger durchhalten, ein bisschen mehr kämpfen. Wenn du gegen die Wand klopfst, dann stehst du wieder auf und tust dir nicht selber leid, sondern fährst wieder von vorne an, nimmst einen anderen Weg. Also, das war sicherlich das, was mich geprägt hat. Und dann, ja, ich kann wählen und ich habe sicherlich, und dann mache ich ja kein Hehl daraus, Glück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Auf einmal ist eine Tür aufgegangen. Unerwartet meistens. Die Türen, die ich wollte, dass sie aufgehen, sind nie aufgegangen. Aber die, die ich überhaupt nicht daran gedacht habe, die sind dann aufgegangen. Und rückblickend sind das eigentlich immer die besseren Türen gewesen.
Also man könnte zusammenfassen, es braucht Passion, es braucht Glück und es braucht Fleiss.
Ja.
Was wäre denn konkret so eine Situation, wo Sie Glück hatten?
Ich hatte Glück, das hat angefangen, als ich meinen ersten Job bekommen habe, im Reisebusiness eigentlich. Und ich wollte unbedingt eigentlich nach Amerika. Und ich habe dann noch in Zürich gearbeitet. Und dann hat man mir zuerst mal gesagt, in der Zentrale in Paris, ja, ein bisschen jung und eine Frau. Und dann, ja, nicht schon wieder, ich bin anders aufgewachsen. Ja, aber das war halt dort immer noch gang und gäbe gewesen. Und dann ist aber der Herr, der Mann, der hätte gehen sollte, hat sich einen Fehler erlaubt, einen bösen Fehler, sodass er das Unternehmen müssen, verlassen musste. Und ich konnte dann können einspringen. Ich war zwar nur in Anführungszeichen der Ersatz gewesen, aber das war mir egal gewesen, ob ich jetzt Ersatz bin oder nicht. Hier bin ich und jetzt... Innerhalb von 3 Wochen habe ich Tschüss gesagt zur Schweiz und bin nach Amerika. Und den Rest haben wir dann geschaut. Ja? Und solche Chancen habe ich immer wieder genommen. Und ob es jetzt immer so war, dass ich da die ganz grosse Auserwählte war. Nein, meistens sind Frauen der Ersatz, weil irgendein Mann, excuse für all die Männer im Publikum, weil irgendein Mann irgendetwas gemacht hat, was er nicht hätte machen sollte. Ist entlassen worden. Ich bin dort gestanden. Jeder hat natürlich gesagt, oh, eine Frau, oh, wird sowieso nie klappen. Dann muss man sich halt durchbeissen.
Aber wie macht man das? Was ist der richtige Führungsstil? Ich habe mal über Sie gelesen, das haben verschiedene Leute gesagt, ich habe ein bisschen gegoogelt, da hat es geheissen, sie führt mit Zuckerbrot und Peitsche.
Ja, don't laugh.
Also, Ihr Freund lacht im Publikum.
Ja, er arbeitet bei mir im Unternehmen. Also, er kennt das. Ich glaube schon. Ich weiß, ich bin vielleicht ein bisschen im Alter jetzt auch ein bisschen weicher geworden. Hoffe ich wenigstens. Aber es ist schon so, ich bin sehr direkt mit meinen Leuten. Ich rede das auch nicht lange um den heißen Brei herum.
Aber man kann sich dann darauf verlassen, dass es so ist.
Man kann sich dann darauf verlassen, dass es so ist, ja.
Sie haben ja viel geschrieben über Wirtschaft, Leute, die am Führen sind, Führungsstil möglicherweise auch. Markus Schneider, wie muss ein Chef sein?
Ja, ich selber bin jetzt also nie so weit gekommen, dass ich Chef geworden bin. Das Maximum sind 3 Untergebene gewesen. Und dort habe ich es eigentlich gemacht, wie ich es probiere, mit meinen Kindern zu machen, dass ich eigentlich positives Feedback gebe. Dass ich sie eigentlich für das lobe, was glückt. Und über das andere, was nicht glückt, vielleicht ein bisschen weniger, das weniger zu betonen. Das merken sie dann selber, dass man von dem nicht redet.
Also Leute sind loyal und funktionieren, wenn man Sorge hat, so letztlich.
Ja,
absolut. Ja.
Top-Managerin sind auch immer wieder in den Schlagzeilen, weil es heisst, die haben so einen Wahnsinnslohn, oder? Die Abkassierer. Werden sie da je angefindet?
Nein, also bei uns im Unternehmen bisher nicht, sonst extern auch nicht. Und die Reisebranche zahlt jetzt vielleicht auch nicht so gut, ich weiß es nicht. Nein, Spass beiseite. Ich hatte bisher nie Diskussionen gehabt. Bin ich der Meinung, dass ich das Geld, das ich verdiene, auch mir erarbeite, hart, ja, es ist kein Zuckerschlecken, es sind meine 12-13-Stunden-Tage, es ist sehr oft schon am Sonntag abfliegen, erst am Samstag heimgekommen, auf dem Weg daher haben wir auch wieder unsere Laptops angeschaut, also es ist natürlich nicht ein 9-to-5-Job. Und für mich kommt im Top-Management auch eine gewisse kaltliche finanzielle Kompensation dazu, die für mich dazugehört. Die Frage ist natürlich, wie sieht es aus, wenn es in einem Unternehmen schlecht geht und dann kommt ein Top-Manager immer noch einen riesen Bonus über? Oder wenn er,
wie ist das bei euch?
Ist gestrichen. Seit 2 Jahren habe ich keinen Bonus bekommen. Weil wir als globales Team gesagt haben, wir lernen jetzt das, damit die besseren Resultate erzielt werden. Das kann man darüber streiten, ist es so schlecht gewesen, dass wir es nicht können, uns leisten können. Nein, es war nicht der Fall gewesen, aber man ist einfach mit gutem Beispiel vorangegangen. Und wir haben in einem Jahr, 2008, haben wir unsere Ziele also noch erreicht gehabt und wir haben dann trotzdem auf den Bonus verzichtet. Und ja, da sage ich auch ganz ehrlich, ich finde es richtig, dass wir es gemacht haben, aber so ein bisschen weh da hat es dann schon auch. Ja.
Wenn man dann so einen Bonus hat, und man hat viel davon, dann gibt es ja auch so etwas wie eine Knigge, wie man mit dem vielen Geld kann umgehen kann, für das es alle anderen akzeptieren. Sie haben darüber geschrieben, Markus Schneider.
Oder ich habe einen Knigge für Reiche, habe ich formuliert, mit 3 ganz einfachen Punkten. Der erste Punkt ist, man darf nicht zu schnell zu reich werden. Und das führt eigentlich schon gerade zum zweiten Punkt. Man muss können erklären, wie man reich wurde oder warum man reich geworden ist. Und die eben zu schnell zu reich werden, die können es meistens nicht erklären, sondern das sind irgendwelche Hypes gewesen, das sind irgendwelche Bankiers, irgendwelche in der Finanzbranche, irgendwelche Übertreibungen gewesen, wieso sie das geschafft haben. Haben dann auch der Übernahme wie der frechste Pensionskassenverwalter von der Schweiz oder so, solche Sachen. Oder? Das sind dann die Phänomene. Die dritte Regel ist, dass man, wenn man es geschafft hat, oder reich zu werden oder viel zu verdienen, dass man wieder etwas zurückgibt. Und zurückgeben heisst Steuern zahlen, heisst Stiftungen gründen, heisst vielleicht Kultur fördern, sich im Sozialen engagieren. Vielleicht auch Invalide zu integrieren. Also das ist jetzt etwas, was mich ein bisschen betrifft. Also dass man Leute, eigentlich, die Probleme haben, wieder in den Arbeitsmarkt hineinzukommen für die Integration von solchen Leuten.
Ja, bin ich absolut einverstanden. Und ich finde es richtig, dass man etwas zurückgeht. Ich habe nie vergessen, wo ich herkomme, wer mir geholfen hat. Ich gebe jetzt nicht einfach das Geld aus und denke nicht darüber nach. Meine Mami lebt seit 15 Jahren in Kenia, in Mombasa. Da gibt es genug Leute, die Hilfe brauchen, Kinder. Und das Tolle an dieser Sache ist, ich kann Sachen herunterbringen, was auch immer ich persönlich kann übergeben kann. Da fühle ich mich wohler, wie wenn ich nur irgendwann auf ein Konto einzahle. Sondern man kann es dort übergeben und dann sieht man die kleinen Kinder, wie sie Freude haben an Sachen, übrigens, die man hier in Europa wegwerfen.
Zum Beispiel?
Alte Puppen, Kleidungsstücke. Noch schon Papier und Kugelschreiber. Wir kommen in unserem Geschäft oft, wenn wir mit Kunden zusammen sind oder mit Lieferanten, irgendwelche, das nennen wir mal Giveaways über, also so Geschenke, ja. So wo in dem Mass, wo man es noch annehmen darf, nicht mehr als 50 Franken darf es kosten, ja. Sonst hat man schon wieder ein kleines Problem. Und ich sage immer, bitte geben wir alles und auch meine Leute. Tun es nicht wegschmeißen oder einfach in eine Schublade legen und dort verstaubt es. Ja? Sondern ich packe immer alles ein, gehe immer mit grossen Koffern und nehme das dann mit nach Kenia und gebe es dort den Leuten, den Kindern, die nicht einmal Schulgeld zahlen können und kein Papier haben, um etwas zu schreiben. Ja?
Und die Integration von Leuten mit Behinderungen, wie sieht das aus bei Ihrem Konzern?
Ja, das ist, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kalt an, aber das ist in vielen Ländern schon gesetzlich geregelt, dass sie das auch machen müssen. Haben wir bei uns auch. Also wir haben, sagen wir, jetzt mehr Rollstuhl Fahrer in einigen Ländern. Wir haben auch sonst Behinderte, die dann bei uns im Facility Management arbeiten, wenn sie ein bisschen langsamer sind in der Ausübung der Tätigkeiten. Ich glaube, im direkten Kundenkontakt würde das nicht gehen. Oder ein Job wie ich, wo man auch muss fliegen hin und her, da muss man einigermaßen körperlich fit sein. Da ist es schwierig. Aber es gibt schon Jobs und wir machen das auch. Es ist schwierig, nicht immer einfach. Ja.
Aber in Holland, oder, wo sie herkommt, ist es natürlich, Holland hat die höchste Invalidisierung gehabt. Also das ist viel früher als in der Schweiz, dass das Problem war. Es ist in Holland schon das Problem gewesen, die höchste Invalidenquote gehabt. Und wird heute natürlich immer als Vorbild gezeigt, oder, weil es Holland eben geschafft hat, die hohe Anteil von Invaliden von der arbeitstätigen Gesellschaft zu reduzieren. So ist in der Schweiz, wird das jetzt auch versucht. Aber man ist da noch in einem frühen Stadium.
Ja. Sie selber haben ja früher, vor den Hirnschlägen, auch immer wieder über die IV geschrieben. Das war eines von Ihren Themen gewesen, Marco Schneider, zum Teil auch sehr kritisch. Hat das Ihren Blick jetzt, das, was Sie erlebt haben, geändert auf die IV, auf unser System?
Nein, also ich habe jetzt nie von Schieneninvaliden geredet, beispielsweise. Oder ich habe einmal einen Artikel gemacht, einen grossen, der ist ein Volk von Invaliden, hat er geheissen. Da haben wir noch etwas später gesagt, dass der Christoph Blocher, der den Artikel gelesen hat, ist beeindruckt und ist dann zu seinem Verwalter von seiner Pensionskasse gegangen und hat gefragt, ist das tatsächlich ein Problem für unsere Pensionskasse? Weil die Pensionskasse muss ja auch eine IV-Rente dann zahlen. Und dann hat er dann gesagt, das ist ein Riesenproblem, auch bei der Ems-Chemie. Und das war ihm gar nicht bewusst gewesen. Und dann hat er nachher den Begriff von der Schieneninvaliden erst nach meinem Artikel gebracht. Aber der ist in meinem Artikel also nicht vorgekommen. Und der war auch insofern politisch korrekt gewesen, dass ich sogar den Zürcher Journalistenpreis bekomme für diesen Artikel. Also so schlecht kann er nicht gewesen sein. Es ist dann natürlich schon der Moment, wo ich das erste Mal in die IV, zu der IV gegangen bin, das Gebäude. Es ist in Zürich, der Kreis 5, bei den Gleisen. Das ist immer die Illustration, wenn man von Schieneninvaliden redet, ist dann das Gebäude abgebildet. Als ich das erste Mal in das Gebäude reingegangen bin, hatte ich schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt. Bin dann aber sehr positiv überrascht worden, weil der Typ von der IV, also, der ist ein super Typ gewesen, hat gesagt, er sei Psychologe, ausgebildeter Psychologe, sei Berufsberater. Und er will jetzt mit mir reden darüber, wie er mir helfen kann und wie er mir Integration, eben die Integration schaffen mit mir. Und er hat mich dann gefragt, was ich von ihm erwarte. Und das war ein sehr offenes Gespräch gewesen. Und super.
Und Sie haben es geschafft, sich wieder zu integrieren. Sie schreiben heute für die Schweizer Familie. Wie ist dir das gegangen?
Ja, ich habe ihm gesagt, dass mein Ziel sei es, einfach nicht Vollinvalid zu werden. Und dann hat er mich gefragt, warum wollen Sie nicht Vollinvalid werden? Ich habe gesagt, ja, ich will am Morgen, ich will zum Haus ausgehen, ich will etwas machen, ich will unter die Leute kommen, ich will etwas tun haben. Und dann hat er als erstes gesagt, ja, also die IV wird mich nie daran hindern, am Morgen zum Haus auszugehen. Die IV wird mich nie daran hindern, zu arbeiten. Das ist das Letzte, was ich werden muss machen. Das Einzige, was ich machen muss, ist, ihnen gegenüber Rechenschaft ablegen, wie viel ich verdiene. Das ist das Einzige. Aber die IV wird mich nie daran hindern. Und sie hat mich auch nie daran gehindert, sondern hat das Gegenteil gemacht. Sie hat dann mit dem Integrationsprogramm gestartet. Das ist zuerst, bin ich in ein Zentrum für ZBA, das nennt sich Zentrum für berufliche Abklärung für Menschen mit einer Hirnschädigung. Und eine Hirnschädigung ist vielleicht ein bisschen schönerer Name als Hirnschaden. Und dann bin ich in diesem Zentrum gewesen und dort hat man zuerst geschaut, oder, was kann der noch? Kann der noch tippen? Kann der noch fehlerfrei abtippen? Kann der noch rechnen? Kann der noch Spesenformular ausfüllen und so? Kommt allenfalls um, oder? Die müssen abklären, Umbildung, oder Umschulung. Also könnte man es mir noch einen kaufmännischen Angestellten machen. So, die haben das alles müssen abklären. Das ist professionell an und für sich. Umschulung. Und dann haben sie natürlich sehr schnell gesehen, dass Umschulung mit keinen Sinn mit dem, oder? Das ist,
der will schreiben.
Der will schreiben, oder? Die haben dann gesagt, dass sie, und mein Betreuer hat gesagt, ich könne ja viel besser schreiben, als er je können schreiben. Und ich habe dort auch ein Aufsätzchen schreiben und natürlich so angefangen. Und dann habe ich dann von dort aus, also von dem Zentrum für berufliche Abklärung, also Integrationsmaßnahmen von der IV, habe ich dann eine Stelle oder einen Ort gesucht, wo ich einen Arbeitsversuch machen kann. Das erste war ein Arbeitsversuch. Dort habe ich mich sehr gut vernetzt in der Journalistenszene. Und dann habe ich gedacht, ja, bei meinen früheren Arbeitgebern ist es vielleicht zu kompliziert von der Thematik her. Oder ich habe Probleme mit dem logischen Denken, ich habe Zahlen nicht mehr recht. Mit dem Umgang mit Zahlen habe ich viel mehr Probleme als mit dem Umgang von Wort. Und dann habe ich gedacht, als Wirtschaftsjournalist kann ich in dem Sinne nicht werden. Und habe einfach in der Schweizer Familie noch viele Leute kennt, die ich mal früher mit ihnen geschafft habe. Und habe die angefragt und sofort geantwortet. Und dann haben die mir geholfen. Das war zuerst ein Arbeitsversuch gewesen. Das hat können, das ist wirklich ein Versuch, das kann scheitern oder kann gelingen. Und das ist dann so weit gelungen, dass man dann das upgraded hat in ein Arbeitspraktikum.
Und das muss man jemand machen in einer Zeit, wo reihenweise Journalisten auf die Straße gestellt werden?
Es ist dann also in einem Arbeitspraktikum. Aber ich hatte natürlich den Lohnschutz gehabt. Oder den Arbeitsversuch, dort habe ich natürlich 0 Franken verdient. Also ich habe dort einfach ein bisschen probiert,
Titel zu machen. Also das Unternehmen hat eigentlich profitiert von Ihnen, oder? Also Sie schreiben, die Fazal?
Ja, nein, schreiben habe ich dort noch nicht. Oder angefangen habe ich auf einem niedrigeren Level, sondern ich habe ein bisschen probiert, Bildlegenden zu schreiben, ein Lied zu schreiben, einen Titel zu machen, ein bisschen Text kürzen, damit sie von der Länge her passen. Produzieren nennt man das. Und das ist so meine erste Tätigkeit, wo ich aber Betreuung gebraucht habe. Das war ja nicht mein Job gewesen ursprünglich. Also das musste ich betreut werden. Darum hat auch, also die Schweizer Familie hat auch in mich investiert. Und dann ist das upgraded worden von diesem Arbeitsversuch, dann in ein Arbeitspraktikum, dann leicht entlohnt, oder, mit 1'000 Franken. Ich habe früher immer über die 1'000 Franken Jobs geschrieben und habe das geglaubt. Und bin dann stolz gewesen, dass ich so etwas erreicht habe.
Netzwerk, Ilona de March. Er hat gesagt, er hat noch Netz gehabt von früher. Das hat mit unter anderem auch geholfen, wieder drin hineinzukommen. Wie wichtig ist es in der Businesswelt, dass man vernetzt ist, dass man schon weiss, wer einem wohlgesinnt ist und wer nicht?
Ja, es ist sehr wichtig. Ich habe das, wie es die meisten Frauen übrigens machen, ein bisschen vernachlässigt. In den ersten Jahren im Management, weil wir sind alle so ein bisschen behaftet mit, zuerst müssen wir mal arbeiten. Ja? Die anderen sind schon irgendwann in einer Bar sitzen und eben da das Netzwerk pflegen. Aber die meisten Frauen haben schon ein bisschen, ich auch, das Ziel, nein, jetzt muss ich zuerst noch das machen, das abmachen und dann ist alles gut. Ja, dann ist es Mitternacht gewesen, dann hast du natürlich mit Netzwerken nicht mehr gewesen, weil ich bin müde gewesen.
Man sieht sie ab und zu mit den anderen Managern eine Stumpe rauchen.
Nein, also rauchen tue ich nicht. Meine erste und meine letzte Zigarette haben mit 8 geraucht und seither nie mehr angelangt. Aber ab und zu mal zu Abend, jetzt habe ich nur Männer, die mich berichten, also muss man sich als Frau ein bisschen anpassen. Also geht man ab und zu mal in eine Bar, weil also zum Fußballspielen kann ich nicht mitnehmen. Das interessiert mich nicht. Aber Netzwerken ist wichtig und auch andere Leute in anderen Branchen, anderen Industrien, Firmen zu kennen, damit man mal einen Anruf machen kann, wenn bei uns etwas schief gegangen ist und wenn ein Gast oder wenn ein Reisender reklamiert, irgendetwas ist in die Hose gegangen, steht am Flughafen, wir haben sein Ticket gebucht. Und es ist jetzt wirklich auch ein Top-Manager und die Leute da. Da bin ich froh, wenn ich vielleicht den KLM kann anrufen oder den Swiss. Und zwar so weit oben wie möglich. Und sage, bring es bitte jetzt in Ordnung. Wir schauen später, wie man es dann miteinander regelt. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich so Gefälligkeiten dann kann tun.
Sich behaupten, an der gläsernen Decke eigentlich, bei Ihnen, Frau de March, bei Ihnen zurückfinden, wieder neu leben, sich behaupten in dieser Welt. Das Wellen ist das eine und das andere ist wahrscheinlich auch, man braucht eine gute Portion Selbstbewusstsein. In Ihrem Buch haben Sie geschrieben, der Job vom Journalist ist, Sachen verständlich zu machen, die man von Berufs wegen nicht versteht. Und Sie drücken sich jetzt mal mit einer gesunden Portion Arroganz herhöcken und fangen wieder an zu schreiben. Woher haben Sie das Selbstbewusstsein?
Ja, das habe ich früher natürlich als Journalist. Das ist eine gewisse Arroganz vom Journalist, die er muss haben. Ich kann das jetzt heute, das ist eben genau der Punkt, oder, wieso ich mich jetzt eigentlich nicht mehr getrauen, also nicht mehr das würde machen, was ich früher gemacht habe. Wenn ich das Gefühl, ich könnte jetzt über die Finanzkrise habe ich einfach zu wenig gelesen. Ich bin zu wenig up to date, was überall schon geschrieben ist. Und ich bin zu wenig informiert. Oder früher hatte ich viel mehr Zeitungen gelesen als heute. Ich hatte auch englischsprachige Zeitungen gelesen. Ich hatte Fachliteratur gelesen. Mache ich heute alles nicht mehr. Und damit getraue ich mich nicht mehr, so Urteile zu fällen.
Aber nach wie vor, er schreibt, er ist wieder zurück, er ist da. Ich finde es ganz, ganz toll, dass Sie da gekommen sind, uns persönlich zu erzählen. Ilona und Marc, noch eine ganz kurze Frage zum Schluss. Das haben Sie ja schon am Anfang gesagt. Sie wollten sagen, wohin geht es die nächste Woche?
Heute Nachmittag, am späten Nachmittag nach Mailand, dann eben von Mailand nach Atlanta, dann von Atlanta nach New York und dann wieder heim nach Amsterdam.
Gut, ich gehe davon aus, wir werden von Ihnen beiden noch viel hören in Zukunft. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Persönliche sind.
Das war unsere Talkshow aus dem Taburettli in Basel. Gäste bei Karin Frey sind Topmanagerin Ilona Demarch und der Journalist Markus Schneider. Technik Björn Müller und Samuel Berger. Das persönlich, das können Sie nochmal hören, und zwar in einer Wiederholung heute Abend um 10 Uhr wieder bei uns auf DRS1. Und das persönlich in einer Woche, das kommt dann aus der Aula Ehrenan zu Hünenberg im Kanton Zug. Und eingeladen zum Gespräch hat der Christian Zeugin Monika Sutter, sie ist eine Kinderschwester, und der Peter Gamma, er hat sich als Luxus-Caterer einen Namen gemacht. Alle persönlichen Sendungen, die können Sie nachhören bei uns auf unserer Internetseite drs1.ch, drs1.ch. Sie können aber auch eine CD haben mit dem Gespräch drauf von dieser Stunde. Die CD können Sie bestellen zu normalen Bürozeiten ab morgen bei der Telefonnummer 0848 840 800. 0848 840 800. So eine CD kostet 31.90 Franken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.